Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Das geht bei euch immer rucki-zucki. Kaum hat der Gottesdienst begonnen, schon ist man mitten in der Predigt. Unglaublich. Ja, freue mich sehr, dass wir diesen Gottesdienst haben, so Tag oder Sonntag 1 nach Pfingsten. Und von daher ist es absolut angemessen, dass wir uns thematisch weiter mit diesem Thema beschäftigen. Aber wir haben ja noch ein anderes Thema in diesem Jahr, das uns beschäftigt, zumindest manche. Ich weiß nicht, wer hat gestern Abend Pokalfinale geschaut? Gibt es so ein paar? Wer traut sich nicht zu sagen, dass er es geschaut hat? Okay, also gar nicht so viele Fans. Ich dachte, vielleicht habt ihr einige Fußballfans, denn die EM steht ja vor der Tür. Und wir werden gleich noch ein bisschen über den Teamgeist sprechen. Und da dachte ich, ist es vielleicht angemessen, dass wir uns auch ein bisschen mit der EM beschäftigen und mit den Mannschaften, die da spielen, zumindest ein Teil davon. Denn es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Spiel gestalten kann. Und das gilt fürs Fußballspiel genauso wie für das Lebensspiel. Also es ist ganz unterschiedlich, wie wir unser Leben gestalten. Ich habe mal einige Taktiken mitgebracht. Also für die jetzt noch nicht so tief im Fußball drin sind, mal schauen, ob es klappt. Wir haben hier mal einige Spielsysteme, dass ihr merkt, man kann ganz unterschiedlich spielen. Das ist das Spielsystem der Engländer, also einfach hinten, Torwart haut nach vorn und der Stürmer versucht reinzuhauen. Je nach Windposition ist dann die Position des Stürmers unterschiedlich. Oder wir haben die Deutschen, ja, radikal effizient, nicht zu stoppen. Der Ball kann 297 Kilometer pro Stunde erreichen. Auch eine Möglichkeit, das Spiel zu gestalten, also einfach mal direkt auf die Zwölfe oder die Italiener. Da wird es ein bisschen komplizierter, also der Abwehrriegel, keine Idee im Mittelfeld und dann am Ende Tor durch Elfmeter ist auch eine Möglichkeit, das Spiel zu gestalten. Und wen haben wir noch? Die Holländer, ja, besiegen sich grundsätzlich selbst, kein Eingreifen erforderlich. Also auch das ist eine Möglichkeit, das Spiel zu gestalten. Und noch ein letztes, glaube ich, die Franzosen, ja. Also ihr Plan ist es, alle Möglichkeiten durchzuspielen und dabei vergessen sie einfach, Tore zu schießen. Also auch das eine Möglichkeit, wie wir es machen können. Doch, jetzt haben wir noch einen, die Türken, genau. Also auch das ist eine Spielmöglichkeit, der rote Punkt, das ist der Schiedsrichter. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Spiel zu gestalten. Und mich begeistert es, wenn Mannschaften ein tolles System haben. Also wenn man einfach merkt, hey, die spielen so toll miteinander, da sind Ideen da. Und deshalb hat mich auch in diesem Jahr Leverkusen sehr, sehr begeistert, weil sie das total gut hingekriegt haben, ihr Spielsystem zu gestalten. Und sie hatten einen unglaublichen Teamgeist. Man hat das gemerkt, jeder spielt für jeden. Und am Ende ist es entscheidend, wie man miteinander unterwegs ist. Und Alonso, dem Trainer, ist es irgendwie gelungen, diesem Team den Teamgeist einzuhauchen. Und damit sind wir mitten im Thema von heute. Wir kommen von Pfingsten her und wenn ihr in der Bibel zum Beispiel Apostelgeschichte 1 lest, dann steht da, es waren 11 Jünger. Jetzt wisst ihr auch, wie ich auf Fußball komme. Ja? Also die Brücke drängt sich geradezu auf. 11 Jünger und ich habe mir mal überlegt, wie wäre das eigentlich, wenn die Jünger ein Fußballteam wären? Ich habe es mal mitgebracht. Also wie würde das Fußballteam aussehen von der Mannschaft von Jesus? Es sind ja ganz unterschiedliche Leute. Manche von denen kennt ihr vielleicht, wenn ihr ab und zu in der Bibel lest. Und manche kennt ihr vielleicht gar nicht. Also da ist der Trainer natürlich Jesus ben Josef. Und dann habt ihr unterschiedliche Leute. Also Petrus, würde ich mal sagen, ganz klar Mittelstürmer. Ja, das ist immer der gerade raus, immer vorn weg, das ist der Erste am Grab, immer die Klappe offen. Also das ist auf jeden Fall so ein Mittelstürmer-Typ. Dann habt ihr Jakobus und Johannes, die heißen in der Bibel die Donnersöhne. Und ich finde, das verheißt nichts Gutes. Also von daher passen die auf jeden Fall auch in den Sturm. Dann habt ihr so Leute wie Philippus oder Bartholomäus, oder die kommen irgendwie kaum vor, ja, oder Thaddäus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Bibelarbeit über Thaddäus gehört habt. Also das sind so Leute, die auch in diesem Team sind, aber die nicht so in der ersten Reihe sind. Dann habt ihr Thomas, das ist so ein klassischer Spielmacher, Thomas, der Denkertyp, ja, das ist ja der, der irgendwo erstmal seine Zweifel hat und so, und nicht einfach so drauf los spielen, sondern hier mit Köpfchen. Und dann habt ihr hinten zum Beispiel Simon, und zwar Simon den Zeloten, also einen ehemaligen Ex-Terroristen, also der kann hinten schon auch dafür sorgen, dass da nichts in den Kasten kommt, oder Matthäus als ehemaliger Zöllner ganz genauso. Also ganz unterschiedliche Systeme, eine ganz unterschiedliche Mannschaft, ganz unterschiedliches Team. Aber was diese Jünger, was diese Spieler miteinander verbindet, ist der Trainer, Jesus Christus, und es ist der Teamgeist, den diese Mannschaft eingehaucht bekommt. Und genau darum geht's ja an Pfingsten. Der Heilige Geist ist ein ausgesprochener Teamgeist, der uns verbindet. Und um diesen Teamgeist soll's heute gehen. Der Heilige Geist, der Menschen zusammenbringt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ich weiß nicht, mit wie vielen Menschen, die hier im Raum sitzen, ihr sonst etwas zu tun hättet, wenn ihr nicht hier in der Gemeinde wärt. Der Heilige Geist bringt Menschen zusammen. Der Teamgeist, den unser Trainer Jesus Christus einpflanzt, der hilft uns, seine Strategie in unser Spiel umzusetzen, aufs Feld zu bringen. Er, unser täglicher Begleiter, der uns hilft, das Spiel zu gestalten. Der Heilige Geist, unser innerer Kompass für jeden Tag. Ich lese einige Verse aus dem Johannesevangelium, Johannes 14, einige Auszüge daraus, und es geht um diesen Heiligen Geist. Ich werde den Vater um etwas bitten, sagt Jesus. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben, einen, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Diese Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er ist mit euch verbunden und wird immer mit euch verbunden bleiben. Ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück, ich komme wieder zu euch. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann wird diese Welt mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An dem Tag werdet ihr erkennen, ich bin mit dem Vater verbunden. Ihr seid es mit mir und ich bin es mit euch. Wer meine Gebote hält und befolgt, der liebt mich wirklich. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt, und auch ich liebe ihn und werde mit ihm und werde mich ihm zeigen. Und dann, ein bisschen später, ich habe euch das gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Der Scheinwerfer fällt auf die Jünger und auf Jesus. Sie sitzen zusammen beim Abendessen, Abendmahl. Und Jesus weiß, dass seine Zeit auf dieser Erde abläuft. Und sein großes Anliegen, sein Herzensanliegen ist es, wie kann ich meinen Freunden, wie kann ich den Jüngern vermitteln, wie sie leben können, auch wenn sie mich nicht mehr sehen, wie sie mit mir verbunden bleiben, auch wenn sie mich nicht mehr sehen. Wie können sie klarkommen ohne meine leibliche Anwesenheit? Und er schneidet einige schwierige Themen an. Er spricht von seinem Tod, er spricht von der Gemeinschaft, von dem, wie wir miteinander unterwegs sind, in den sogenannten Abschiedsreden. Also Jesus bereitet seine Jünger auf ein völlig neues Kapitel vor. Und das gilt aber nicht nur für seine Jünger, sondern das kennen wir selbst ja ganz genauso. Wie ist das, mit Jesus unterwegs zu sein, ohne ihn zu sehen, ihn nicht greifbar zu haben? Deshalb ist das, was Jesus uns mitgibt, ja nicht nur spannend für die Jünger, sondern es ist auch spannend für uns, weil es für unsere Situation zutrifft. Glauben ohne Sehen. Wir folgen Jesus, wir glauben an ihn und wir glauben ihm, wir vertrauen ihm, aber wir müssen ohne seine leibliche Anwesenheit klarkommen. Er sitzt uns nicht gegenüber auf dem Sofa und wir reden miteinander und wir haben ihn vor Augen. Wir können sein Wirken bezeugen, aber wir können sein Wirken nicht zeigen. Wir haben nichts in der Tasche, was wir anderen bieten können, dass wir sagen können, guck mal, so sieht's aus. Wir können es bezeugen, aber wir können es nicht zeigen. Und die Frage ist ja, wie können wir Gott im Alltag hören? Wie können wir Jesus im Alltag hören? Wie kann er unser innerer Kompass sein, wenn wir ihn nicht vor Augen haben? Wie kann uns dieser Teamgeist helfen, Gottes Strategie in unser Leben und aufs alltägliche Spielfeld zu bringen? Wie können wir uns diesen Geist vorstellen? Es gibt ja viele Versuche, wie man versucht zu erklären, wer ist eigentlich der Heilige Geist. Ja, so dieses Bild vom Strom aus der Steckdose, das sieht man nicht, aber wenn man reinfasst, dann merkt man einiges. Nicht sichtbar, aber extrem wirkungsvoll. Oder so ein anderer Aggregatzustand, wie beim Wasser. Ja, wenn wir Wasser haben, dann spüren wir es. Der Wasserdampf ist vielleicht nicht mehr ganz so sichtbar und trotzdem spürbar, erlebbar. Der Heilige Geist wird uns beschrieben als eine ganz besondere Kraft. So steht es im Römerbrief. Er ist derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist für mich die beste Umschreibung für den Heiligen Geist. Die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und ich denke immer, wenn das die Kraft ist, die in meinem Leben am Wirken ist, Halleluja, dann können wir uns auf was einstellen. Es ist die Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt wurde. Also Gott macht sich nicht begreifbar, aber er macht sich begreiflich. Wir erleben sein Wirken, wir erleben sein Reden. Und Jesus sagt, dass wer mich nicht liebt, der wird sich nicht nach meinem Wort richten. Dabei kommt das Wort, das ihr hört, nicht von mir, sondern es kommt vom Vater, der mich beauftragt hat. Also wenn wir Gott nicht sichtbar haben, dann sollten wir dort suchen, wo er spricht und sich äußert in seinem Wort. Und das erste, sein Wort, ist Jesus Christus in Person. Aber die Bibel zeigt ihn und bezeugt ihn, wer Jesus Christus ist, was ihm wichtig ist. Und deshalb geht der Hinweis, wenn wir vom Heiligen Geist hören, der erste Hinweis richtet sich an das Wort Gottes. Dort hört ihr mich. Und deshalb ist das Wort Gottes so entscheidend wichtig, dass wir Bibel haben, dass wir in der Bibel graben, dass wir die Bibel lesen. Also der Heilige Geist, unsichtbar und doch gegenwärtig. Er erinnert uns an die Worte von Jesus. Wer meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Das ist schon mal eine sehr konkrete Spur, die uns auch im Alltag hilft. Mark Twain hat einmal gesagt, mir bereiten nicht die Bibelstellen Kopfzerbrechen, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Und das ist ja so. Wir haben so viel an die Hand bekommen von Jesus, was sehr konkret ist. Und wir merken, es ist sehr herausfordernd, es mit in den Alltag zu nehmen. Aber wir haben es. Und wir sind eingeladen, es auszuprobieren, es umzusetzen. Jesus hat uns ein tägliches Trainingsprogramm mitgegeben und die Verheißung, wenn wir ihn beim Wort nehmen, werden wir ihn erleben. Also der Heilige Geist ist nicht sichtbar, aber gegenwärtig. Und der Heilige Geist ist unser Beistand, unsere Inspiration. So lesen wir es hier, der Heilige Geist, der Beistand. Viele Christen erwarten vom Heiligen Geist ein Feuerwerk. Und das gab es ja auch mal in Apostelgeschichte 2, wird uns davon berichtet. Aber das ist nicht der Normalzustand. Auch die Apostelgeschichte geht nicht als Feuerwerk weiter, sondern da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Situationen. Also der Heilige Geist ist nicht nur fürs Feuerwerk in meinem Leben verantwortlich, sondern der Heilige Geist ist zuständig, dass wir seine Stimme hören im Alltag und dass wir ihn zu Wort kommen lassen und ihn übertragen können in unseren Alltag, sein Wort übertragen können. Er ist unser Beistand, so sagt es Jesus, Advokat, unser Anwalt, der für uns einsteht. Jesus sagt, der wird euch lehren. Und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Also er ist bei uns, unser Beistand, der Heilige Geist haut nicht ab. Wir leben nicht im Rückzug, wir müssen nicht ängstlich unterwegs sein. Wir müssen nicht Angst haben, etwas falsch zu machen. Der Heilige Geist ist kein Geist der Furcht, so lesen wir es in Paulus' Brief, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also der Heilige Geist vermittelt Denkvermögen. Also das Prinzip des Heiligen Geistes heißt nicht Kopf abschalten und vertrauen, sondern das Prinzip des Heiligen Geistes heißt Kopf einschalten, denken, nachdenken, Besonnenheit. Der Heilige Geist erhöht unser Denkvermögen. Und das heißt, der Heilige Geist wirkt auch durch Nachdenken, Bedenken, durch nüchternes Überlegen. Der Heilige Geist ist unser Beistand und unsere Inspirationskraft. Es geht also nicht darum zu sagen, Heiliger Geist statt Verstand, sondern Heiliger Geist im Verstand. Der Heilige Geist lehrt uns und er erinnert uns. Und die Erinnerung ist so entscheidend, dass wir uns erinnern, dass wir uns an seine Worte erinnern. So sagt Jesus uns das. Der Heilige Geist erinnert euch an das, was ich euch gesagt habe. Und es ist gut, dass wir Intus haben, was Jesus uns gesagt hat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Bibel lesen, dass wir Bibel auswendig lernen. Im Englischen heißt das by heart. Dass wir es im Herzen tragen, dass wir sein Wort im Herzen tragen. Ich war lange Zeit Dozent in einem theologischen Seminar und da ist es ja auch immer spannend, ja, wenn es irgendwann eine Prüfung kommt und ein Kollege von mir, der hatte mal so eine mündliche Prüfung und dann stand ein Studierender vor ihm und dann hat der gesagt, ja, ich habe nicht gelernt, weil der Heilige Geist wird mir schon helfen und wird mich schon dran erinnern. Worauf mein Kollege es sich nicht verkneifen konnte und dann gesagt hat, woran soll er sie denn erinnern, wenn das nichts ist? Also es ist schon so, dass wir zuerst einmal, dass wir auswendig lernen, dass wir Bibel studieren. In der Bibel ist nicht jede Frage geregelt, das wissen wir, das erleben wir. Die Bibel ist nicht der papierne Papst, der uns eins zu eins vorgibt, wie wir zu leben haben und zu glauben haben. Der Heilige Geist steht uns bei und hilft uns, Gottes Wort ins Hier und Jetzt zu übertragen. Und dazu gebraucht er theologisches Reflektieren, Forschen, Studieren, Arbeiten, den Austausch, das Gespräch, dass wir miteinander darüber nachdenken, wie kann sein Wort in unserem Leben heute wirksam sein. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Und er ist unsere Erinnerungshilfe an sein Wort in ganz konkreten Situationen. Und der Heilige Geist ist unser innerer Kompass für jeden Tag. Ich war vorletzte Woche war ich in London, genau, gerade ist ein bisschen viel. Da war ich in London bei einem Leiterschaftskongress. Und dieser Leiterschaftskongress hat mich sehr begeistert. Mindestens ein Vortrag von einem Menschen, der Gründer der Kingdom City Church, habe ich bis dahin nie was davon gehört. Ein indischstämmiger Australier, der von seinen Gemeindegründungserfahrungen erzählt hat. Und ich dachte erst, das ist so ein typischer Ami, der jetzt so mit den Erfolgsstories kommt und erstmal alles ganz groß malt, heldenhaft. Aber nein, er war ein sehr zurückhaltender. Und was ich sympathisch fand, er hat dann gesagt, als es um die Gründung der ersten Gemeinde ging, da hat der Heilige Geist zu ihm gesprochen. Er hat von einer Geschichte erzählt, wie er den Heiligen Geist erlebt hat. Und dann hat er aber gleich auch gesagt, ich erlebe das aber nicht jeden Tag. Das ist nicht so, dass das bei mir der Normalzustand ist. Und er hat gesagt, wenn mir ein Mensch begegnet, der mir sagt, Gott redet immer ganz direkt zu mir, dann hat er gesagt, dann ist er zuerst eifersüchtig und zum Zweiten skeptisch. Weil das nicht der Normalfall ist, wie wir Menschen den Heiligen Geist erleben. Gott macht das nicht ständig. Und dieser Mensch war sehr down to earth. Das hat mich sehr begeistert. Und er hat dann in seinem Vortrag einen interessanten Vergleich gebracht, wo es um diese Frage ging, eigentlich, wie wir mit Gott unterwegs sind. Und dann hat er gesagt, es gibt unterschiedliche Typen von Christen. Es gibt die sogenannten rote Ampel-Christen. Und es gibt die grüne Welle Christen. Und das fand ich sehr eindrücklich. Er hat gesagt, es gibt so Christen, die machen quasi nichts, wenn Gott ihnen nicht ganz klar gesagt hat, du sollst das tun. Also die lesen so lange Bibel oder warten so lange oder beten so lange und bis sie irgendwie Klarheit haben, okay, Gott will das und dann tun sie es. Das ist eine Möglichkeit. Aber er hat gesagt, seit Pfingsten sind wir grüne Welle Christen. Weil die grüne Welle, wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns leitet und navigiert. Und natürlich geht's drum, dass wir hinhören. Dass wir hinhören auf das, was Gott uns zu sagen hat. Aber dass wir nicht ängstlich dastehen und sagen, erst wenn ich ganz klar habe, was Sache ist, dann kann ich losgehen. Sondern der Heilige Geist sendet uns, der Heilige Geist beauftragt uns, der Heilige Geist gebraucht unseren Verstand, unsere Gedanken und wir können durchstarten. Und auch das ist ja eine Erfahrung, die wir dann machen. Es gibt eben nicht nur den einen Weg im Leben, so wie es beim Navi erstaunlich viele Wege geht. Also bis mal die Ansage kommt, bitte wenden. Ja, da gibt's oft die Ansage nochmal, okay, Route wird neu berechnet. Und das ist im Leben auch so. Es gibt nicht nur den einen Lebensweg, sondern das kann sehr unterschiedlich aussehen. Also nicht stehen und warten, bis Gott sich endlich zu Wort meldet, sondern gehen. Und dann meldet sich Gott zu Wort im konkreten Gehen. Es gibt so einige Gebetsphrasen, mit denen ich so meine Schwierigkeiten habe. Irgendwie bin ich da in letzter Zeit drüber gestolpert. Ich will meine Bibelarbeitsreihe machen. Und eine dieser Gebetsphrasen ist zum Beispiel, Herr, lass uns unsere Nächsten lieben. Was sagt Gott? Ich hindere euch nicht. Kein Problem. Ich lasse euch. Macht. Also wir versuchen immer, Gott die Verantwortung in die Schuhe zu schieben. Aber Gott spielt es uns zurück. Leg los. Ich hindere dich nicht. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, lass uns oder ob ich sage, lasst uns. Dann fordern wir uns gegenseitig auf, dann ermutigen wir uns. Aber wir sind so oft dabei, dass wir Gott die Verantwortung in die Schuhe schieben, anstelle loszulegen. Denn der Heilige Geist hat unser Leben auf grüne Welle gesetzt. So sind wir unterwegs. Und ein Kompass ist kein Navi. Ein Navi gibt uns den Weg vor. Ein Kompass gibt uns den Orientierungspunkt. Der zeigt uns, wo Norden ist. Und dann können wir von dort ausgehend klar kriegen, wo es hingeht und wie wir den Weg finden können. Der Heilige Geist ist nicht das Navi, das uns genau sagt, und jetzt tu das, sondern der Heilige Geist ist der Orientierungspunkt. Er erinnert uns an den Orientierungspunkt, an Jesus Christus. Er sagt uns, er erinnert uns an ihn und an seine Worte. Und er sagt, guck mal hier. Er nordet uns sozusagen auf Jesus ein. Wir können uns an ihm orientieren und wir können loslegen. Und wichtig ist, Gott gebraucht uns in ganz unterschiedlicher Weise. Wie das dann aussieht, wie der Heilige Geist mit uns unterwegs ist, kann sehr unterschiedlich aussehen und hängt auch mit uns als Menschen, als Typen zusammen. So wie in dieser Fußballmannschaft, die ich vorher etwas karikiert oder skizziert habe. So unterschiedlich sind die Menschen mit Jesus unterwegs. Ein aktivistischer Petrus, ein zweifelnder Thomas, ein Donnersohn Johannes, ein unauffälliger Thaddäus, ein ehemaliger Terrorist Simon, ein ehemaliger Zöllner Matthäus. Gott gebraucht uns unterschiedlich in seinem Team. Und er ist unterschiedlich mit uns unterwegs im Alltag. Aber er ist die Kraft, die uns begleitet, die durch uns wirkt, die in uns ist, die uns leitet und die uns hilft, unseren Weg zu gehen. Und deshalb gilt es, geh mit Gott, aber geh. Amen.